Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Und wir nehmen heute an diesem Donnerstag um 15.30 Uhr die Folge 36 des Politik-Podcasts aus dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio aus. Am Mikrofon ist jetzt Stefan Detjen und Teilnehmerin der Runde, weil es sich um eine Dame handelt, verraten wir natürlich nicht, wer es ist, sagte eben, der Politik-Podcast ist jetzt an Zahlen schon älter, als ich es bin. Ich verrate nicht, wer es ist. Im Studio ist noch
Katharina Hamberger
und Theo Gers.
Wir haben eine Regierung und ich muss mich eigentlich immer noch jeden Tag jetzt an der Nase fassen und sagen, wow, wer hätte das gedacht? Wir könnten auch in ganz anderen Zuständen sein. Wenn das nicht zustande gekommen wäre, wären wir nach wie vor in diesem Krisenmodus noch verschärft. Wie geht's euch eigentlich damit?
Also ich fange mal an, mir geht's super. Ich sage ganz ehrlich, und ich sage auch ganz ehrlich, warum, Stefan. Ich bin ja jetzt hier im Studio zuständig für Wirtschaft und Finanzen. Also ich bin jetzt eher so ein Fachpolitiker und Fachexperte, um es mal so zu sagen. Und ich habe das letzte Dreivierteljahr seit Juli letzten Jahres, seitdem der Wahlkampf begann, seitdem der Wahlkampf in die heiße Phase ging, dann die Jamaika-Sondierungen, die Jamaika-Verhandlungen, dann jetzt die Koalitionsverhandlungen. Ich habe in dieser Zeit ein bisschen gelitten, sage ich ganz ehrlich, weil nämlich in meinem Beritt Wirtschaft und Finanzen eigentlich so nicht viel passiert ist. Natürlich begleitet man diese Verhandlungen und berichtet auch darüber, aber das ist was ganz anderes jetzt wieder, wo es wieder losgeht. Und das ist wirklich etwas, wo ich sage, ich atme
auf. Es gab neulich einen Artikel, bevor das dann alles fertig wurde mit der Regierung, einen Artikel im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung von Willy Winkler, der ganz melancholisch zurückblickte auf die Zeit ohne Regierung und sagte, das war eine zauberhafte Zwischenzeit, eine Zeit der Freiheit, glaube ich, schrieb er, sei das gewesen. Keiner kann das so richtig nachvollziehen. Nee, Katharina?
Ehrlich gesagt, aus ganz persönlichen, egoistischen Gründen muss ich sagen, endlich wieder Planbarkeit. Also das war ja in den letzten Wochen, es ist so aufregend, es passiert was und Regierungsbildung ist auch was Aufregendes, aber irgendwann möchte man auch wieder wissen, kann ich heute Abend einen Termin ausmachen? Kann ich mein Kind aus der Kita abholen? Das sind so Dinge, die man einfach nicht mehr sicher machen konnte. Aber natürlich auch, ich finde auch inhaltlich, also ich habe gestern, glaube ich, zum ersten Mal wieder seit langem ein Stück gemacht, und mich mit Inhalten beschäftigt und nicht nur mit parteipolitischen Spielchen. Und das, finde ich, ist schon auch irgendwie für den Kopf nochmal was anderes.
Ja, muss ich jetzt auch nochmal sagen, als Studioleiter, ich habe an dem Abend der Regierungsbildung an alle hier im Team eine Mail verschickt, was ich nicht oft tue, aber habe gesagt, danke. Und ihr habt wirklich mit sehr viel Engagement gearbeitet, ist mir nochmal aufgegangen. Katharina sagte das für alle, hieß das hier, es wurden Urlaube verschoben, es gab Nachtschichten, es gab keine Planbarkeit. Das war wirklich das eine. Aber das andere ist, mir ging das auch immer so, dass ich dachte, diese ganze Faszination dran, bis hin zum Thema Minderheitsregierung, das ist doch ein Spiel mit dem Feuer. Denn man merkt eben, eine Regierung ist doch dazu da, Dinge anzupacken, die nicht ganz unwesentlich sind für ein Land.
Es ist auch irgendwie natürlich irgendwie immer etwas Theoretisches dabei, nicht so richtig was Praktisches. Ich meine, natürlich ist es intellektuell interessant, sich über das Für und Wider einer Minderheitsregierung Gedanken zu machen, aber spannender finde ich wirklich on the ground, wenn man eine Regierung hat, die man dann wieder beobachten kann, wo man sagen kann, da tut sich was, die kündigen was an, die bringen irgendwelche Gesetze auf den Weg und jetzt können wir darüber berichten und das bewerten. Das ist für mich handfester als dieser Pudding an der Wand.
Belgien hatte mal mehr als ein Jahr lang keine Regierung und da gab es Meinungsumfragen unter den Belgiern. Es stellte sich heraus, die Belgier waren mit ihrer Politik nie so zufrieden gewesen wie in der Zeit, als es keine parlamentarisch legitimierte Regierung gab.
Ja, die haben aber auch
gab.
Ein anderes Verhältnis zu ihrem Staat, Stefan.
Theo war mal
in Brüssel gelebt.
Theo war mein.
Also das war, genau. Das ist schon etwas anderes.
Belgien ist nicht Deutschland, auch wenn die Flaggen ganz ähnlich sind. Es gab nach unserem letzten Politik-Podcast nach einer der letzten Ausgaben eine Frage und uns erreichen ja immer viele Hörermails an unsere Adresse. Ich sage es ja nochmal, politikpodcast@deutschlandfunk.de. Eine der Mails von Matthias Rath hier, der stellte uns eine Frage und die will ich mal beantworten. Wie teilt ihr eigentlich eure Ressorts auf? Wie arbeitet ihr da eigentlich? Und das erklären wir gerne. Es klang eben schon an. Jeder hat hier bestimmte Arbeitsbereiche.
Ja, ich zum Beispiel, Theo Gers, kümmere mich um Wirtschaft und Finanzen. Das heißt, für mich ist es auch deshalb, wenn ich gerade sagte, es wird wieder spannender für mich, dann ist für mich das natürlich jetzt besonders toll als Journalist, weil ich jetzt auch zwei spannende Minister zu beobachten habe. Ich habe Olaf Scholz, den Vizekanzler, den möglichen Kanzlerkandidaten der SPD in 4 Jahren, also auf jeden Fall einer der beiden, die es wahrscheinlich werden. Und ich habe jemanden, der also jetzt wirklich auch ein spannendes Beobachtungsobjekt ist. Also ich sage mal nur eine Fragestellung, die mich interessiert, ist, inwieweit ein roter Finanzminister jetzt weiter eine schwarze Finanzpolitik, eine schwarze Haushaltspolitik, eine schwarze Null betreibt oder ob er doch irgendwo Akzente anders setzt.
Da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, denn du bist auch mit Scholz gereist. Du hast viel zu erzählen davon, hast auch in unseren Programmen schon viel davon erzählt. Um das nochmal hinzuzufügen, Theo Geers ist ein ganz erfahrener Wirtschaftsjournalist, war in Köln in unserer Wirtschaftsredaktion viele Jahre, war Korrespondent in Brüssel, also bringt diese ganzen Fachkompetenzen, aber auch diese Perspektiven und Erfahrungen hier in unsere Berichterstattung mit ein. Katharina?
Ja, ich habe zwei, ja, nicht Ressorts, sondern wir haben ja auch Parteien eigentlich auch verteilt. Ne? Bei uns ist ja so, dass es verschiedene Korrespondenten, verschiedene Parteien beobachten. Bei mir ist es, seitdem ich hier bin, seit 2012 tatsächlich die CSU. Auch die CDU in Teilen mit. Das ist gleich geblieben seit der letzten Legislatur. Aber ich habe jetzt auch neu dazu bekommen, das Landwirtschaftsministerium und vor allem Frau Klöckner. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie das werden wird, weil Frau Klöckner ja eine spannende Person ist. Und
hat auch spannende Themen, Glyphosatverbot und, also kommt auch was.
Und auch immer, ja, und sie wird ja auch noch irgendwie, ist ja immer noch in diesem Rennen Merkel-Nachfolgerin, ne? Und das, wie verhält sie sich, wie wird sie sich da auch vielleicht gegen Seehofer positionieren, weil sie hat ja unter anderem noch den Themenbereich ländliche Räume, den hat das Landwirtschaftsministerium ja nicht abgegeben und nicht an diesen Heimatbereich abgegeben. Und wie wird sie sich da aufstellen, bin ich sehr gespannt. Also ich hatte in der letzten Legislatur das Verkehrsministerium, das war auch ganz interessant, weil man die Maut von vorne bis hinten, einen Gesetzgebungsprozess wirklich in allen Facetten mitgemacht. Aber jetzt wird es sicher auch nochmal interessant.
Ja, und Stefan, du bist unser Merkel-Watcher, kann man fast sagen. Ne?
Ich bin der Merkel-Watcher. Das ist sozusagen die eine Tradition, dass ein Studioleiter, der ich hier bin, immer fürs Kanzleramt zuständig ist. Und das trifft sich jetzt in meinem Fall wiederum damit, dass ich gerade die Person Angela Merkel seit sehr langem beobachte. Ich bin 1999 nach Berlin gekommen, zum ersten Mal als politischer Korrespondent. Ich war vorher, weil ich eigentlich Jurist bin, beim Bundesverfassungsgericht als Korrespondent gewesen. Und Angela Merkel war da gerade Generalsekretärin der CDU geworden. Und kaum kamen wir hier an, brach die Parteispendenaffäre der CDU los. Und ich habe diese ganzen Jahre verfolgt und über Merkel berichtet, sie kennengelernt in der Zeit, als sie ihren Aufstieg in den Parteivorsitz hatte. Und als sie dann Kanzlerin wurde, bin ich zunächst in andere Funktionen bei uns im Haus gekommen und beobachte sie jetzt eben seit 2012 wieder in der Rolle der Bundeskanzlerin, aber merke immer, wie diese lange Beobachtung es mir doch hilft, glaube ich, sie erklären zu können und zu verstehen, wie die Frau tickt.
Ja, aber mit der Kanzlerin wärst du allein nicht ausgelastet. Du beobachtest die Union.
Deshalb beobachte ich
die Union. Du beobachtest einen sehr spannenden Bundespräsidenten, der auch eine gewichtige Rolle jetzt gerade zuletzt gespielt hat. Alles dein Bier.
Genau, das war eine ungewöhnliche Phase, wo wir einen Bundespräsidenten so auf der politischen Bühne erlebt haben. Ich habe oft an mein Jurastudium gedacht, wo wir immer gelernt haben, Bundespräsident, dann gibt es
Grüß-Gott-Handel der Nation.
Ja, und dann gibt es so Reservefunktionen, das muss man eigentlich nicht richtig lernen. Das sind so Funktionen in irgendwelchen Staatskrisen, wo man den vielleicht mal braucht. Und auf einmal haben wir da alle nachgeschlagen und ich weiß noch, wie ich mal mit Steinmeier geredet habe und der erzählt hat, er hat selber mit seiner Frau, die auch Juristin ist, zu Hause das Grundgesetz rausgezogen und die Grundgesetzkommentare und die haben nachgelesen, Artikel 63, Kanzlerwahl und so, wie geht das eigentlich genau? Also da merkt man auch, die juristischen Themen beschäftigen mich auch noch ganz gerne. Themenwechsel an der Stelle, hinein ins Geschehen. Wir hatten eine Regierungserklärung, eine, wie ich finde, außergewöhnliche Regierungserklärung, eine ganz ungewöhnliche Erklärung gehört gestern von Angela Merkel. Wie ging es euch? Wer fängt an?
Ja, ich fand es auch echt bemerkenswert. Also ihre Regierungserklärung an sich hat sich sehr unterschieden von dem, was wir die letzten Jahre gehört haben. Es war nichts, war natürlich nichts Emotionales. Wir haben jetzt nicht plötzlich in ihrem Ausdruck was verändert gesehen, aber so in dem inhaltlich. Also sie hat ja sehr viel über sich selbst gesprochen, über eigene Fehler gesprochen, sehr selbstkritisch war sie in dieser Rede. Ich habe das in Teilen auch sogar fast präsidentiell empfunden. Wir haben schon mal vorher, Stefan, drüber geredet, bevor sie diese Regierungserklärung gehalten hat, dass sie sich ja jetzt so sehr auf ihre Kanzlerschaft konzentrieren kann und eben in diese präsidentielle Rolle rutschen kann, weil sie ja jetzt
als Parteivorsitzende.
Ja. Und dass sie aber auch jetzt dass sie die Parteiarbeit an Annegret Kramp-Karrenbauer ein bisschen abgegeben hat, an ihre neue Generalsekretärin. Und da jetzt jemanden hat, der auch das Adenauerhaus, die Partei mit großer macht auch Vertritt. Und das, finde ich, ist gestern so ein bisschen zum Ausdruck gekommen. Also fand ich interessant. Ich fand auch ihre Einlassungen zum Thema Islam ganz interessant, dass sie sich da so offen wirklich gegen Horst Seehofer positioniert hat.
Ist Teil Deutschlands,
ja. Und
hat sie gesagt. Und für mich war das mea culpa natürlich sehr beeindruckend, ganz am Anfang der Rede, wo sie sagte, wir haben Fehler gemacht. Wir waren teilweise sind sehr naiv. Das hört man auch von einem Politiker oder einer Politikerin eigentlich nie.
Auch das, ich selbst,
sagte ja, sie. Ja, auch sie selbst war naiv, hat sie so wörtlich gesagt. Und ich fand, es war mit Händen zu greifen, dass sie auch spürt, jetzt in dieser mutmaßlich letzten Wahlperiode, die sie hat als Kanzlerin, geht es für sie auch darum, wie wird sie später mal bewertet. Man wird nicht auf die erste, zweite oder natürlich die dritte mit der Flüchtlingskrise schauen, Kanzlerschaft schauen. Aber was hängen bleiben wird, das wird diese letzte Kanzlerschaft. Und ich glaube, das ist ihr sehr bewusst und sie will da jetzt auch wahrscheinlich bestimmte Dinge aus der dritten Periode korrigieren. Sprich Thema Flüchtlinge, Thema Spaltung der Gesellschaft, all das, was in dieser Zeit aufgebrochen ist, das will sie jetzt wieder so ein bisschen einfangen.
Ja, das fand ich auch bemerkenswert, wie sie dieses zentrale Thema der letzten Wahlperiode nochmal aufgegriffen hat, wie sie das Ziel für diese Wahlperiode markiert hat. Und das Ziel heißt, die Menschen sollen am Ende dieser Wahlperiode, die ja nicht mehr 4 Jahre, sondern jetzt etwas mehr als 3 Jahre noch sind, sollen sie sagen, die haben etwas gelernt. Und deswegen war diese sehr persönliche Vergangenheitsaufarbeitung nötig. Die Naivität, die sie sich selber zugeschoben hat, bezog sich ja, das ist bei einigen, habe ich auch in Hörerreaktionen gemerkt, auf die Berichterstattung und unsere Kommentierung, ist missverstanden worden. Die bezog sich ja nicht auf ihre umstrittene Politik im Jahr 2015-16, sondern auf die Jahre davor. Sie sagt, der Krieg in Syrien geht los, es sind Millionen Flüchtlinge schon in der Türkei, in Jordanien, in Libanon und das sehen wir nicht. Und dann kommt eigentlich der zweite Teil, dann kommen die Leute hierher. Ja, sagt sie, wir haben sie aufgenommen, wir haben humanitär gehandelt und da ist sie ja ganz standfest. Da verteidigt sie ihre Politik eigentlich in einer selbst für die eigenen Leute fast provokativen Art und Weise.
Du warst ja auch drüben, ne? Du hast es ja miterlebt, wie die CDU reagiert hat.
Ich habe das gesehen, ich saß auf der
drüben
Tribüne,
im Bundestag, ne, muss man sagen.
So auf der Tribüne gesessen, dass ich in die Reihen der Unionsfraktion hineinschauen konnte und das war bemerkenswert. Die haben lange gebraucht, bis die zum ersten Mal applaudiert haben, ungewöhnlich für eine Regierungserklärung. Es war ganz klar, Angela Merkel macht nicht das, was Kanzler normalerweise tun, nämlich am Anfang einer Wahlperiode die eigenen Leute einschwören, aufputschen, Aufbruchssignale aussenden, sondern sie macht etwas ganz anderes. Und dann gab es 2 Momente, die wirklich in den Gesichtern und im Applausverhalten, das man da beobachten kann, ungewöhnlich waren. Das war der eine Moment, als sie begründete und dann nochmal wiederholte den Satz, der Islam ist Teil Deutschlands. Da waren die Reihen der CSU-Leute schockgefroren. Da gab es Applaus von Grünen, von SPD und den CSU-Leuten, die waren eisig.
Dobrindt hat ja auch direkt dann in seiner Rede darauf reagiert.
Ja, klar. Reagiert sofort darauf. Also das war ein ungewöhnlicher Moment. Und dann am Ende der Rede macht sie ja auch was total Interessantes. Im Mittelteil der Rede setzt sie sich nochmal auseinander mit diesem Satz, wir schaffen das. Sagt, das war ein Kristallisationspunkt und das Land hat sich gespalten, obwohl der Satz eigentlich eine Banalität war. Sie hat den Satz eigentlich nie mehr wieder verwendet. Das holt sie ihn gestern nochmal raus und am Ende ihrer Regierungserklärung sagt sie, ich zitiere jetzt nochmal aus meiner Regierungserklärung, aus der allerersten von 2005 und da kommt dieser Satz genauso im Grunde wieder vor. Deutschland kann das schaffen und wir alle sind Deutschland. Das heißt, diesen Satz, den sie eigentlich schon rausgenommen hat aus ihrem Vokabular, führt sie fast als so eine Art Leitmotiv ihrer letzten Amtszeit wieder ein. Also da schließt sie so einen Kreis. Das war bemerkenswert.
Wie habt ihr denn die Reaktion dann der Opposition? Wie bewertet ihr das? Ich fand ja ehrlich gesagt die AfD dahingehend bemerkenswert. Das ist ja, wir haben ja alle darauf geguckt, ne? Was macht die jetzt größte Oppositionspartei? Darf direkt nach Merkel reden? Hat irgendwie vorher auch schon den Ton gesetzt, in dem sowas kam, ja, das ist ganz schlimm, dass Merkel jetzt wieder Kanzlerin ist. Und dann kommt da eine Rede, finde ich, von Alexander Gauland, die mich so ein bisschen fast gelangweilt hat. Also die nicht besonders auf Merkel eingegangen ist. Er hat sie auf dem Blatt abgelesen, hatte sich das vorher offenbar irgendwas aufgeschrieben, aber hat nicht auf sie reagiert. Und dann waren das auch irgendwie nur eine kurze Zeit, hatte sich die Redezeit mit Alice Weidel geteilt. Also von daher,
Also ich war im ersten Moment etwas enttäuscht. Ich hab gedacht, hier kommt jetzt mehr. Ich hatte Alexander Gauland noch im Ohr, wie werden sie jagen von der, aus mhm. der, aus dem, an dem ja. Tag der Bundestagswahl. In so gesehen ist er diesem Anspruch mit Sicherheit gestern nicht gerecht worden. Hat
nicht von der Krawatte gelassen.
Genau, aber was mich dann so beim zweiten Nachdenken hat regelrecht erschaudern lassen und es lässt mich eigentlich jetzt immer noch, treibt mir immer noch so eine gewisse Gänsehaut auf den Arm, das war diese Kälte. Diese Kälte gegenüber Flüchtlingen und Menschen, die wo Merkel vorher gesagt hatte, wir haben die reingelassen, die waren in Not, wir hatten die Weltgemeinschaft hatte sie vergessen, die Leute standen in Ungarn und wir haben sie dann reingelassen. Bei allen Fehlern, die man Merkel möglicherweise in dieser Phase der Politik 2015 ankreiden mag, aber ich hätte mir zumindest mal von einem Herrn Gauland so ein bisschen gewünscht, dass er nicht nur irgendwie da so runterbetet, niemand hat das, also jedes Staatsvolk hat das Recht zu entscheiden, mit wem es sein Staatsgebiet teilen will oder sowas. Aber dass das Menschen waren, die in existenziellen Nöten waren, dass das Frauen ja, waren, Kinder bitte, Theo,
das
waren,
das ist überhaupt die AfD. Nicht. Ich meine, das, was erwartest du von der AfD, dass Alexander Gauland jetzt sagt, also ich habe es mir überlegt, es war doch toll.
Nein, es gibt das waren die Humanität, ja.
Ja, also, aber das würde sich die AfD niemals auf die Fahne schreiben.
Natürlich, also die zwei zentralen Dinge war einmal das zugespitzte Beispiel von ihm in der Rede. Ich weiß nicht mehr, wo war es, irgendwo Bremen oder sowas, wo er das Beispiel hatte, ein muslimischer Flüchtling mit zwei Frauen und sechs Kindern kriegt ein Haus gestellt vom Staat und unsere Leute müssen zur Tafel gehen und kriegen selbst da nichts mehr. Und das Zweite war in der Tat diese Argumentation, jedes Volk darf bestimmen, mit wem es zusammenleben will. Und da kommen wir in diese ganze Frage, was ist eigentlich so ein Staatsvolk und wie definiert sich das? Und
mit Humanität reist du halt leider in deinen sozialen Netzwerken nicht so viel, ne?
Also ich fand, mir ging es auch so, dass ich es allerdings auch bemerkenswert fand, also wir haben immer gedacht, da tritt jetzt ein Riese auf dann in dieser Debattenfolge, Regierungserklärung, Opposition antwortet. Und da haben die sich in einer skurrilen Weise, die ja eigentlich an die Grünen erinnert, aufgrund einer Quotenregelung selbst verzwergt, indem sie ihre Redezeit aufteilen, damit beide Fraktionsvorsitzende sprechen können. Und dann kommt Gauland mit dieser Rede, die nicht mal 10 Minuten dauerte. Das war schon von den Proportionen nach der Kanzlerrede, schrumpfte das zusammen. Und dann im hinteren Teil der Debatte, als die Pressetribüne schon vollkommen leer war, kommt dann Weidel und legt nochmal auch wiederum mit halbierter, mit der zweiten Hälfte der Redezeit nach. Also das war gestern ein Scheinriese, die AfD. Von Weitem haben wir gedacht, es gibt ein Riesenspektakel. Und wenn man es aus der Nähe betrachtet.
Ja,
und jagen war es dann eben nicht.
Insgesamt hatte ich ehrlich gesagt auch das Gefühl, dass wir da nicht so eine... Also, dass wir jetzt nicht eine riesige Debatte mit Schwung hatten. Bei den Grünen, wir haben vorhin schon mal drüber geredet, bevor wir hier ins Studio gegangen sind, habe ich im Moment manchmal das Gefühl, dass die in so einer Art Stockholm-Syndrom noch verhaftet sind, was Angela Merkel betrifft. Also, dass sie sich noch nicht ganz aus diesen Jamaika-Verhandlungen lösen können. Und irgendwie fehlt mir da auch noch der wirklich kreative Angriff der Regierung. Und wir hatten ja jetzt jahrelang eine kleine Opposition. Und jetzt haben wir plötzlich eine sehr große Opposition. Und gestern, finde ich, hat man noch nicht gemerkt, dass da wirklich eine Oppositionsmacht sitzt.
Allerdings, eins bleibt, auch das ging mir gestern so, natürlich mit diesen 7 Parteien im Bundestag, in 6 Fraktionen, das ist natürlich vielfältiger einfach. Und wir hatten das letzte in der letzten Wahlperiode eine Verarmung an Argumenten im Bundestag. Die FDP hat gefehlt im letzten Bundestag. Wirtschaftspolitisch, ordnungspolitische Argumente, kritische Stimmen haben gefehlt. Die sind wieder da im Bundestag. Und wir haben nun die Stimmen der AfD, die etwas repräsentieren, was in diesem Land los ist. Und ich glaube, das ist jetzt so, das muss da ausgetragen, ausgeschwitzt werden in dem Parlament und das wird passieren. Machen wir einen Cut an der Stelle. Reden wir über Olaf Scholz, unseren neuen Bundesfinanzminister. Der hat heute Morgen auch seine Regierungserklärung abgegeben.
Ja, eher schnörkellos, so wie er immer ist. Ein bisschen dröge, aber doch, wie ich fand, sehr klar in seinen Aussagen, 2 Kernaussagen. Die erste, auch unter mir, einem roten Finanzminister, bleibt die Finanzpolitik schwarz, sprich die schwarze Null bleibt. Und die zweite Botschaft, mehr Geld für Europa ist eine gute Sache. Und wir werden aber nicht damit zum naiven Zahlmeister dieser Union, sondern wir passen schon auf unser Geld auf.
Ich fand das interessant, ich habe das durch deine Berichte auch erst gelernt, das Personaltableau, das er sich da zusammengestellt hat mit dem Goldman Sachs-Man.
Das ist auch eine schöne Sache.
Bundesfinanzministerium. Erklär das doch mal.
Ja, das kam ja vor 2-3 Tagen raus, als ich mit Scholz auf dessen erste Auslandsreise, eigentlich war es die zweite, in Argentinien war beim G20-Finanzministertreffen. Da warnte uns der Pressesprecher schon am Abend vorher vor, am nächsten Morgen gäbe es was und dann hätten wir was zu berichten. Und dann kam halt so eine Mail, ich habe sie auch noch hier gerade vor mir liegen, mit den aktuellen Personalien im BMF und da wurden dann die Namen genannt, der neuen beamteten Staatssekretäre, die sich Scholz genommen hat. Und da gab es in der Tat 2 dicke Überraschungen. Die eine ist eben Jörg Kukies, zuletzt einer der beiden Deutschlandchefs von Goldman Sachs. Und der wird jetzt ausgerechnet man könnte sagen eine Heuschrecke, wird jetzt zu dem Staatssekretär, der zuständig ist für Europa, für alles, was da kommen muss in Sachen Bankenunion, in Sachen Bankenregulierung. All das ist jetzt plötzlich in Hand dieses Jörg Kukies. Und da hat schon der ein oder andere tief geschluckt. Nach dem Motto, wird hier nicht der Bock zum Gärtner gemacht. Und wenn ich noch ganz dazu sagen könnte.
Und das würdest du sagen, also das ist das Indiz dafür, daran kann man ablesen, der rote Finanzminister wird eine schwarze Politik machen. Ist das die Kontinuität von Scholz?
Also das bezog sich jetzt bei mir eher auf das Thema Haushalt, dass er da sagt, da werde ich solide bleiben, so wie Schäuble das gemacht hat. Und ich will auch mal mit diesem Vorurteil aufräumen, Sozialdemokraten könnten nicht mit Geld umgehen. Ich glaube, das ist Scholz auch sehr wichtig. Aber was Europa betrifft, da hat er eindeutig ein anderes Signal gesetzt. Er hat gesagt, es ist mir eigentlich piepsegal, wie das in der Öffentlichkeit ankommt, ob meine Partei da zu schlucken hat oder dann zu knuspern hat an so einer Personalie. Mir geht es um Sachverstand. Ich will den Besten haben, der mir dieses Thema in Brüssel und in den ganzen Gremien, in denen das verhackstückt wird, aushandelt. Und das ist für mich eigentlich, muss ich sagen, ein bemerkenswertes Zeichen von Souveränität und auch von Unabhängigkeit. Ich meine, er ist immerhin Sozialdemokrat und er ist stellvertretender Parteichef und Finanzminister. Und da hätte man möglicherweise auf Seiten der SPD erwartet, dass er da, ich sag mal, einen Kandidaten mit etwas mehr Stallgeruch noch nimmt, aber nicht einen, der zwar irgendwann mal vor Urzeiten Juso-Vorsitzender in Rheinland-Pfalz gewesen ist, Jörg Kukies war es, aber der danach 15 Jahre lang Investmentbanker war. Das ist schon eine faustdicke Überraschung gewesen.
Und die zweite Personalie, Herr Götzer, war ja schon mal im BMF und kommt jetzt nach kurzem Ausflug zur Deutschen Bahn
wieder zurück. Er kommt zurück, das war auch eine schöne Geschichte. Werner Götzer ist der Staatssekretär im Finanzministerium zuständig für den Haushalt und er ist im Grunde hinter Wolfgang Schäuble derjenige gewesen, der die schwarze Null sozusagen geschaffen hat und der es geschafft hat, den Haushalt auszugleichen. Und das ist ein interessanter Typ. Der hat schon 2005 unter Peer Steinbrück angefangen als Haushaltsstaatssekretär. Als dann der Wechsel kam von Peer Steinbrück, SPD, zu Wolfgang Schäuble, CDU, blieb Werner Götzer, selbst SPD-Mitglied, Haushaltsstaatssekretär. Schäuble hat ihn volle 8 Jahre weiter wirken lassen, hat ihm voll vertraut. Und als dann im letzten Herbst Jamaika erstmal sich abzeichnete oder sich abzuzeichnen schien, da hat Werner Götzer gesagt, okay, meine Zeit geht hier wohl zu Ende, ich suche mir was Neues, ich gehe zur Bahn. Und hat dann zum Jahreswechsel das Finanzministerium verlassen und jetzt noch nicht mal 3 Monate sind verstrichen, man könnte sagen, die Probezeit ist noch nicht mal rum bei der Bahn, kommt er zurück und das muss man dazu sagen, Scholz ist es gewesen, der Götzer zurückgeholt hat und gesagt hat, hör mal, willst du nicht wieder den Haushalt machen?
Und die CDU jubelt, ne?
Und die CDU jubelt und es ist natürlich auch ein Friedensangebot, das muss man ganz ehrlich sagen, es ist eine an die Union ausgestreckte Friedenspfeife nach dem Motto, macht euch keine Sorgen in Sachen Haushalt, der Götzer wird das schon wieder richten.
Aber auch ein interessanter Einblick, wie dieses deutsche Regierungssystem funktioniert, wenn man das zum Beispiel mit Amerika vergleicht, wo bei so einem Regierungswechsel wirklich alles umgewälzt wird, keiner bleibt, alles kommt neu und wie sich hier die Kontinuitäten im Beamtenapparat bis an die Spitze hinein durch die wechselnden Regierungen hindurchziehen.
Und ja gut, Moment, das sind jetzt 2 Personalien gewesen. Wenn ich mir die anderen anschaue, da gibt es durchaus Wechsel im Finanzministerium speziell. Also ich will jetzt nur mal Wolfgang Schmidt herausnehmen, der neue Staatssekretär für die Koordinierungsaufgaben im Finanzministerium wird. Das wird einer der Strippenzieher hier in Berlin werden in dieser großen Koalition. Schmidt ist bisher Leiter der Hamburgischen Landesvertretung gewesen. Er ist ein enger, langjähriger Vertrauter von Olaf Scholz. Und mit dem Aufstieg von Scholz jetzt vom hamburgischen Bürgermeister zum Vizekanzler macht auch Wolfgang Schmidt diesen Aufstieg mit. Und Wolfgang Schmidt wird nicht nur im Ministerium koordinieren, sondern er wird vor allem die sogenannten A-Ministerien, also die SPD-geführten Ministerien hier in der Bundesregierung koordinieren. Das heißt, hier hat sich Olaf Scholz mit dieser Personalie so ein richtiges kleines, ich würde sagen, Vizekanzleramt geschaffen.
Also diese Länderseilschaften, auch spannend. Ein interessantes Thema, über die Saarländer könnte man auch noch sprechen.
Genau.
Aber das wäre ein neues Kapitel. Wir machen jetzt mal einen Punkt, fangen wieder an fürs Programm zu senden. Theo macht noch einen Kommentar heute Abend. Morgen, Regierungserklärung geht weiter. Horst Seehofer kommt dann, wird auch interessant, nachdem wir das gehört haben. Ja. Katharina wird darüber berichten, ich werde darüber berichten. Für heute wünschen wir einen schönen Abend. Sagen nochmal, schreiben Sie uns gerne mit Anregungen, Fragen, auch ob wir unsere Themen so richtig setzen. Manchmal gab es Reaktionen von Leuten, die gesagt haben, redet nicht so viel über eure Arbeit. Das haben wir jetzt am Anfang gemacht, weil andere wieder sagten, erzählt ein bisschen drüber, wie ihr eigentlich arbeitet. Nehmen wir gerne auch nochmal Anregungen auf. Politikpodcast@deutschlandfunk.de ist unsere Adresse. Vielen Dank und tschüss.
Tschüss.